Breitband Netzkultur.
Wie verändert die Digitalisierung unsere Kultur? Eine große, große Frage unserer Zeit. Einer, der Antworten sucht, ist der Münchner Autor und SZ-Redakteur Dirk von Gehlen. Er hat mit seinem Buchprojekt Eine neue Version ist verfügbar, so heißt es, eine Art Versuchslabor ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: unter Beobachtung von 350 Lesern ein Buch schreiben und damit den kompletten Entstehungsprozess transparent machen. Die Mitstreiter hatten dieses Experiment via Crowdfunding finanziert und durften im Gegenzug sogar mitgestalten. Von Gehlens zentrale These und Fazit lautet deshalb auch: Kultur sollte als Software verstanden und dementsprechend auch in verschiedenen Versionen gedacht werden. Mein Kollege Christian Möller hat mit ihm über dieses Buchprojekt und Buchexperiment gesprochen und natürlich auch um ein Beispiel für seine Versions- bzw. Software-These gebeten.
Das schönste Beispiel sind Coverversionen von Songs, die wir alle kennen. Daft Punk haben wir rauf und runter gehört diesen Sommer. Es gibt tausende Coverversionen davon. Und das ist das, was Software eigentlich auch ausmacht, dass sie in Versionen vorliegt. Also dass nicht ein unveränderliches Werkstück da ist, sondern dass ein Song oder Software eben in einem Update, in einer neuen Version verfügbar ist. Und das geschieht, glaube ich, mit jeglicher Form von Kultur, wenn sie digitalisiert wird.
Ist aber ja mit einer Coverversion, finde ich, noch ein kleiner Unterschied, oder? Wir sind zumindest jetzt noch nicht in der Situation angekommen, wo die Coverversion nicht mehr einfach die Coverversion von Daft Punk ist und wo man das Original nicht mehr drin sieht.
Ich bin nur über die Coverversion darauf gekommen, Kultur so zu denken, also in Versionen zu denken. Und meine These in dem Buch ist, eigentlich schon vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in Versionen zu denken. Also schon den ersten Entwurf öffentlich zu machen und Lesern, Zuhörern, Zuschauern Zugang zu geben zu dem ersten Wurf und den dann immer weiter zu perfektionieren und das dann eben auch selber zu steuern und selber so eine Versionierung transparent zu machen.
Sie beginnen Ihr Buch ja mit einem Vergleich aus dem Fußball, nicht aus der Computertechnologie. Auf der einen Seite ist da das Erlebnis im Stadion und auf der anderen Seite 4:1 das Ergebnis. Mhm. Das steht dann am Ende und vielleicht ist das nach einer gewissen Zeit auch gar nicht mehr so interessant. Mhm. Und dann sagen Sie, Kultur ist heute meist noch mehr eben dieses Ergebnis. Und das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht das Gefühl, was ich habe beim T.C. Boyle-Roman oder bei dem neuen Album von Moderat oder bei einem Coen Brothers-Film. Das ist doch nicht einfach 4:1.
Das stimmt. Und das ist ein zusätzliches Erlebnis. Das sind zwei unterschiedliche Formen von Erleben. Es ist nicht nur das 4:1. Es ist sozusagen ein Erlebnis in der Lektüre, im Zuschauen, im Hören von Musik. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also das Resultat künstlerischen Schaffens bleibt vollkommen erhalten. Ich will sogar versuchen, Modelle zu finden, diese Resultate künstlerischen Schaffens neu zu finanzieren. Und das kann dadurch geschehen, dass man den Entstehungsprozess zu dem Produkt hinzunimmt. Der ist bisher abgekoppelt. Wir wissen gar nicht, wie ein Film entsteht. Wir wissen nicht, wie ein Buch geschrieben wird. Und das kann man aber heute transparent machen. Und dadurch kann für einen Leser, für einen Zuschauer etwas entstehen, was ein Fußballfan beim Besuch des Stadions hat. Er hat einen unkopierbaren, einmaligen Moment, in dem er etwas erlebt, was er sehr wertschätzt. Und wenn Menschen etwas wertschätzen, sind sie womöglich auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Sie wenden sich ja auch in dem Buch gegen den Genie-Gedanken so ein bisschen, den wir aus der Romantik immer noch kennen. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt persönlich glauben würde, dass Sie da so ein bisschen gegen etwas polemisieren, an das eh nicht mehr so viele Leute wirklich glauben, durch die Idee, dass man bei der Entstehung jetzt dabei sein kann und dazugucken kann, wird das doch aber auch so ein bisschen wieder gefördert. Also die Leute wollen ja jetzt eher T.C. Boyle beim Schreiben zugucken oder meinetwegen Passig Lobo als irgendeinem unbekannten jungen Autor.
Das stimmt und das ist tatsächlich ein logischer Bruch in der Argumentationslinie, der daher rührt, dass es mir am Ende auch darum geht, Geschäftsmodelle für Kunst und Kultur zu denken. Und die hängen an der Personalisierung. Ich versuche sozusagen von der geistesgeschichtlichen Herleitung den Geniebegriff ein bisschen abzudämpfen. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, dass ein Künstler sich sehr klar positioniert und sagt, ich will dieses Buch schreiben, so wie ich das bei der Entstehung des Buches über das Crowdfunding selber gemacht habe. Ich habe die Leser gebeten, gebt ihr mir Geld für dieses Buch, bevor ich überhaupt eine Zeile geschrieben habe. Und natürlich stellt der Autor sich damit sehr zentral. Die Aufgabe dann ist aber, sich sehr viel stärker als in der klassischen Genieprägung zurückzunehmen und im Dialog mit den Lesern rauszufinden, was da jetzt eigentlich gerade entsteht und was für den Leser daran vielleicht auch spannend sein kann. Und das ist dann nicht mehr das genialistische Schöpfen aus mir heraus. Ich denke stark nach und dann fällt am Ende ein Produkt raus, sondern es ist ein sehr viel dialogischeres Schöpfen, ein vom Netzwerk herkommender Gedanke. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich sagt es, vom Werkstolz hin zum Netzwerkstolz sich zu entwickeln. Vielleicht ist das auch eine Quatschidee am Ende und für viele Leute nicht praktikabel. Ich glaube aber, dass es Kreise gibt, für die das sehr praktikabel ist. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie heute schon Softwarebücher geschrieben werden, dann ist es schon, also da wird es schon eingesetzt. Und das ist ein bisschen der Sinn des Buches gewesen, eine Brücke zu schlagen über diesen Graben zwischen Menschen, die schon sehr intensiv mit Digitalisierung arbeiten, zum Beispiel Programmierer und Coder, und zwischen Menschen, die sehr klar in der klassischen Hochkultur beheimatet sind, die sagen, das geht alles gar nicht. Und das vielleicht ein bisschen näher zusammenzuführen, wäre ein Erfolg des Buches.
Das finde ich ganz interessant, das Beispiel, was Sie jetzt zuletzt genannt haben, denn mir ist in Ihrem Buch aufgefallen und auch in dem, was Sie bisher erzählt haben, die Beispiele stammen oft aus Bereichen wie zum Beispiel Journalismus oder Gesetzestexte oder der Wikipedia beispielsweise, wo mir total einsichtig ist, der Sinn dieser Dokumentation und auch der Sinn von so einer kollaborativen Leistung. Das ist aber ja nicht, was sich die meisten Leute, glaube ich, unter Kultur vorstellen.
Wenn Sie ins Literaturarchiv nach Marbach fahren, ist genau das da alles gesammelt. Also da kann man genau diese Versionierung, diese Metadaten rund um Literatur finden. Die werden aber erst bedeutsam, wenn jemand verstorben ist. Dann wird der Nachlass da hingelegt und dann sagt man, jetzt können wir das alles angucken. Für mich als Fan, für mich als jemand, der gerne Bücher kauft, ist es aber vielleicht auch sehr spannend, bei einem lebenden Autor nachzuvollziehen, wie der ein Buch versioniert hat, welche Informationen für den relevant waren, welche Quellen er genutzt hat. Es gibt ein großes Interview mit einer Engländerin am Ende, die Sylvia Hartmann heißt und unter dem Titel The Naked Writer, die nackte Autorin, durchs Netz geisterte, weil sie in einem offenen Google-Doc eine fiktionale Geschichte mit ihren Lesern gemeinsam geschrieben hat. Das heißt, die Leser konnten tatsächlich in diesem Dokument Buchstabe für Buchstabe eine fiktionale Geschichte miterleben. Und Frau Hartmann erzählt in dem Interview, dass es sich für sie als Autorin angefühlt habe, wie das klassische Geschichten erzählen, also das verbale Geschichten erzählen am Lagerfeuer, wo man sozusagen ein Publikum vor sich hat und das man dann bedienen muss. Es gibt diese Beispiele, ich habe die bewusst etwas zurückgenommen, weil die noch sehr in den Kinderschuhen stecken. Und man dann sehr schnell dem Argument ausgesetzt ist, naja, das funktioniert ja nicht richtig oder das ist ja ein Spezialphänomen. Ich wollte mit der Wikipedia sozusagen das anschaulichste Beispiel wählen, was die These der Verflüssigung für ein Lexikon bedeutet. Die anderen gibt es aber auch. Und das Bekannteste ist, das erwähne ich auch in dem Buch, ist die Fanfiction rund um Harry Potter. Also Pottermore, dieses Universum, das J.K. Rowling um diese Figur im Internet eröffnet hat und mit dem sie relativ gut Geld verdient, ist eine Welt, wo Menschen weiter Versionierung von dieser Figur für sich selber betreiben und sich in eine neue Welt reinträumen. Für Menschen, die das wollen. Das sind wahrscheinlich nur 10% der Leserschaft, aber die sind halt richtige Fans, die sind fanatisch begeisterungsfähig und die sind auch bereit, Geld auszugeben.
Sagt Dirk von Gehlen, Initiator des Buchprojektes Eine neue Version ist verfügbar. Christian Möller sprach mit ihm ausführlich über die Idee, Kultur als Software und Version zu denken. Das komplette Gespräch haben wir ins Netz gestellt. Eine lange Version ist also verfügbar, könnte man sagen. Anhören können Sie das Ganze auf breitband.deradio.de.